Der Teller. So heißt das Buch von Annabelle Hirsch und es geht kurz gesagt um den Kampf der Geschlechter, der sehr diskret, aber nicht minder wirksam ausgetragen wird. Frauen servieren, decken Tische, füllen die Teller seit dem 18. Jahrhundert und deshalb ist es ein Buch über patriarchale Machtstrukturen, die hinterfragt werden. Ein durchaus politisches Buch, das über die gesellschaftliche Erfindung der Hausfrau nachdenkt und ihre Rolle als Mutter hinterfragt. Es ist auch eine Geschichte über das weibliche Essen. Es geht um Hungerstreiks und Essstörungen und gleichzeitig ein Appell an die Lust, den Genuss am Essen, um sich als Frau wirklich frei und emanzipiert zu fühlen. So zumindest ist meine Lesart. Die Journalistin und Autorin des Buchs sowie des Buchs Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten. Annabelle Hirsch darf mir jetzt gerne widersprechen. Herzlich willkommen hier beim Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Kurz zu meiner Einführung. Habe ich das so für Sie gut zusammengefasst oder würden Sie direkt widersprechen wollen?
Nein, es ist eigentlich genau das. Ich wollte den Teller als quasi Schlachtfeld, der eben auch als Vehikel oder es wurde von Männern, glaube ich, eben oft, vielleicht bewusst oder unbewusst, als Vehikel eben zur Unterdrückung und Kleinhaltung der Frauen genutzt und von Frauen, glaube ich, eben sehr lange nicht reflektiert, vielleicht auch bis heute auf eine Art nicht als solches reflektiert und dass eben, glaube ich, die wahre Emanzipation eben das Recht auf Hunger und auch gierig sein wäre.
Also es macht auf jeden Fall Spaß, Ihr Buch, das man ja sehr schnell wegliest, zu lesen. In diesem kleinen Buch, da geht es ja auch unter anderem um die Frage, warum das Verhältnis zwischen den meisten, ich würde schon einordnen, westeuropäischen Frauen und ihren Tellern so angespannt ist, auch wenn wir mittlerweile in einer Zeit der Body Positivity stecken. Was, abgesehen von den Schönheitsidealen, steckt denn hinter dieser latenten Selbstkasteiung und wann hat das angefangen?
Also ich bin eben zu diesem Thema gekommen, weil ich selbst als junge Frau unter ganz schlimmer Magersucht gelitten habe und eben immer fand und eben heute auch immer noch finde und es mich auch sehr wütend macht auf eine Art, wenn man immer behauptet, das kommt von Modemagazinen oder irgendwelchen Laufstegen. Weil also zu sagen, dass Leute riskieren zu sterben, um in Bikini gut auszusehen, finde ich irgendwie ein bisschen vermessen. Und habe mich eben gefragt, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Und ich glaube, dass es eben darauf zurückgeht, also eben auf diesen Wunsch der Unterdrückung zurückgeht. Und ich glaube, man kann das natürlich wahrscheinlich ansetzen, schon in der Antike oder auf jeden Fall auch im Mittelalter, wo es viele Frauen gab, die dafür bewundert wurden, dass sie nicht essen. Also normale Frauen in Anführungszeichen fand man uninteressant, aber Frauen, die nicht essen, wurden plötzlich eben als besonders geistreich oder besonders anbetungswürdig irgendwie angesehen. Und das hat sich dann natürlich fortgesetzt und wurde, glaube ich, dann eben ab dem 19. Jahrhundert wirklich zu einem Konzept quasi. Also als die Frau Hausfrau und primär wirklich nur noch Mutter war und quasi die war, die immer das Essen zubereitet, die alle bedient, deren Körper ja selber quasi zu einem Teller wurde, weil das Stillen so wahnsinnig wichtig wurde, sollte selber eben möglichst diskret sein, möglichst leise, möglichst wenig Platz einnehmen. Und das ist ja alles eigentlich sehr, sehr gut zu erreichen, wenn man Frauen erklärt, dass Essen was ist, was für sie eigentlich nicht so ganz vorgesehen ist. Weil dann wird man natürlich dünn, klein, nicht besonders powerful.
Das finde ich interessant, dass Sie das gerade anbringen, denn Sie sprechen da ja auch unter anderem über den hochgeschätzten Erziehungstheoretiker Jean-Jacques Rousseau. Laut ihm waren Frauen ja dazu geboren, sich selbst in eine Art Teller zu verwandeln, so sagen sie, so schreiben sie, immer prall gefüllt und gefügig zu sein und wenig mehr zu tun, als ihr Baby über ihren eigenen Körper zu füttern. Ich finde, da liest man auch sehr schön ihren Stil heraus. Ich fand den Aspekt total interessant. Denn ich habe beispielsweise im Zuge meines Kulturwissenschaftsstudiums über Rousseau gelernt, da ging es um literarische Anthropologie, dass er alle seine Kinder, die er mit einer Wäscherin, mit der er über ich glaube, 2 Jahrzehnte eine Beziehung geführt hat, alle seine 5 Kinder in Pflegeheime untergebracht hat.
Mhm. Ah, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Aber naja gut, man folgt ja oft auch seinen eigenen Präzepten. Was bei Rousseau ja auch ganz interessant ist, dass er ist, glaube ich, mutterlos aufgewachsen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie psychoanalytisch erklären kann. Dass er eben meint, es sei, also dass die Muttermilch was ganz, ganz Wichtiges ist und dass sie quasi darin aufgehen werden, in dieser Mutterrolle, in dieser Mutterliebe, die ja auch quasi zu der Zeit erfunden wurde als solche und davor jetzt nicht unbedingt was war, was man jetzt so als Ideal, also oder von dem man auch gar nicht dachte, dass das existiert. Also man hatte Kinder, aber die waren halt dann da. Aber es war jetzt nicht so, dass man unbedingt diese enge, eben auch körperliche Verbindung zu ihnen haben muss. Und mit Rousseau kam dann aber eben auch die Idee, dass man über die Ernährung, also dadurch, dass die Mutter ihr Kind ernährt durch ihren eigenen Körper, auch eine Form von Erziehung beginnt, was eben relativ perfide war, weil man den Frauen damit versucht hat zu sagen, naja, ist doch ganz toll, ihr wolltet eine neue Rolle einnehmen in der Gesellschaft, hier ist eure Rolle, ihr seid quasi die erste und wichtigste Erziehungsinstanz durch eure Sanftheit, durch eure eben ständige Verfügbarkeit leitet ihr quasi diese neuen Bürger schon mal ins Leben hinein und ihr habt eine ganz wichtige Rolle. Macht euch irgendwie keine Sorgen um diese ganzen Sachen mit den Büchern und dem Nachdenken und all das, das regeln wir. Aber ihr habt trotzdem eine ganz, ganz wichtige Rolle eben durch diese Ernährung.
Gab es denn während der Recherche etwas, das Sie ganz besonders überrascht hat, wo Sie sagen, ja, das war Ihnen vorher noch nicht so bewusst?
Naja, also mich hat eben diese Frage der Anorexie, was wirklich so ein bisschen das war, worüber ich in dieses Thema reingekommen bin, weil ich mich trotzdem eben immer gefragt habe, was, also eben, wofür steht das denn? Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass eben die Anorexie im 19. Jahrhundert wirklich so einen Boom erlebt hat, also dass es da wirklich zu quasi einer Epidemie wurde, also und besonders eben in den Großstädten, besonders im bürgerlichen, in der bürgerlichen Gesellschaft. Und dass das eben schon sehr damit verbunden war, oder man geht davon aus zumindest, dass das Essen auch im 19. Jahrhundert plötzlich so eine wichtige Rolle eingenommen hat im Leben der Leute und eben auch das gemeinsame Essen der Familie plötzlich sowas war, wo man gesagt hat, das bindet als Familie zusammen. Also das ist der Moment, wo wir quasi Intimität schaffen, wo wir uns kennenlernen, weil ja auch Familie plötzlich ganz anders war, also viel weniger Leute als davor und eben so diese Idee der Kernfamilie und dass man davon ausgeht, dass eben diese Anorexie auf eine Art eine Rebellion war, die eben quasi an diesem Kernpunkt der Familie stattfindet. Und was ich interessant fand, war, dass die Frauen auf der einen Seite natürlich dadurch dem Ideal überhaupt nicht widersprechen, weil Anorexie ist ja was sehr Leises und für lange Zeit relativ Diskretes und dann irgendwie auch sehr Brutales. Aber trotzdem, die Frauen bleiben still, sagen nichts, aber sagen, indem sie diesen Kernpunkt der Familie und somit auch der Gesellschaft ja komplett aufbrechen, natürlich auf sehr laute Weise auch, dass irgendwas nicht stimmt und dass sie eben in dieses Frausein nicht hineintreten wollen. Also wenn eben Frausein nur ist, für andere da zu sein und sich selbst irgendwie immer nur in den Hintergrund zu stellen, dann wollen sie das nicht. Aber ich fand eben interessant, wie das zusammenging. Also diese Idee der Hausfrau und der Mutter und dieses Aufkommen der Anorexie wirklich als quasi Volkskrankheit unter ganz jungen Mädchen.
Ich würde gerne noch auf den Liebesbaumteller eingehen. Auch ein interessantes Phänomen, das Sie in Ihrem Buch beschreiben. Sie haben ja deutsch-französische Wurzeln und da gibt es in Frankreich diesen Liebesbaumteller, den Sie, glaube ich, in einem Antiquitätengeschäft entdeckt haben und zuerst laut losgelacht haben, als Sie den gesehen haben.
Ja, der ist ganz, ganz toll. Den muss sich wirklich jeder angucken. Ich wollte diesen Teller tatsächlich auch in meinem anderen Buch, also über die 100 Objekte, mit reinnehmen und habe es dann nicht gemacht und war jetzt sehr froh, ihn nochmal ansprechen zu können. Das ist ein Teller, den man in Frankreich offenbar sehr viel zu Ende des 17., 18. Jahrhunderts verschenkt hat. Also auf diesem Teller sieht man in der Mitte einen Baum und in der Baumkrone sitzen, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie viele, aber 5 oder 6 Männer, die sich wirklich vollkommen verängstigt und panisch an diese Äste klammern. Und unten am Stamm sieht man Frauen, die mit Lasso, Leiter, Rechen, also wirklich allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, diese Männer vom Baum zu holen. Und dieser Teller ist eben eigentlich als Idee, oder die Idee war ein bisschen zu sagen, schaut mal, das ist die umgedrehte Welt, wovor die Männer ja immer Angst hatten. Also es war ja immer so in ihrem Kopf, möglicherweise dreht sich das alles irgendwann mal um und dann werden die Frauen uns jagen und werden plötzlich uns die ganze Zeit hinterherlaufen. Und das war eben, glaube ich, so eine Art, diese Angst auch zu bändigen, kann man sagen, oder einzufangen. Und aber eben auch ein Weg, weil man hat diesen Teller den jungen Frauen zur Hochzeit geschenkt. Und ich habe darin so ein bisschen eine, sagen wir mal, so die suggestive Kraft von eben solchen Objekten hineingelesen, dass man sagt, schaut mal, Frauen, wie absurd wäre das, wenn auch ihr eben eurer Lust irgendwie quasi nachgeben würdet und plötzlich den Männern hinterherlaufen würdet, wenn ihr sie auch vom Baum pflücken würdet wie Äpfel. Seht euch so an, wie lächerlich ihr sein würdet. Macht das lieber nicht, bleibt lieber still, bleibt lieber eben nicht hungrig und dämmt eben das ein, weil das ist eben, glaube ich, schon sehr stark. Und das ist ja bis heute so, glaube ich, wie sehr man eben den Hunger, den weiblichen Hunger mit Scham belastet hat, also dass man sich immer ein bisschen dafür schämt, wenn man sehr hungrig ist und hungrig dann vielleicht auch im metaphorischen Sinne, aber jetzt auch einfach hungrig auf Essen.
Ich finde das total spannend, über ja Objekte schreiben und das Kleine sozusagen aufmachen und darüber das große Denken. Das haben Sie ja auch schon in Ihrem vorangegangenen Buch getan. Das haben Sie auch gerade schon erwähnt, über ein Objekt und sein Verhältnis zur Welt, eigentlich die ganze Welt erklären oder zumindest den Versuch wagen, die Welt der Frauen zu erklären. Was haben die Miniaturbriefe von den Brontë-Schwestern mit dem Korsett und einem Menstruationscup gemeinsam? Warum ist das eigentlich so eine für Sie gute Methode und Herangehensweise?
Na, ich, also erstens, weil ich eine große Leidenschaft fürs Anekdotische habe und da sind Objekte irgendwie auch immer ein ganz gutes, ganz guter Einstieg. Na, und weil ich finde, dass man eben daran, also ich glaube wirklich, dass man eben an solchen Details, also eben wie bei diesem Teller, wenn man sich vorstellt, der hängt dann in der Küche an der Wand, weil ich glaube, man hat den nicht zum Essen benutzt. Und man guckt da immer wieder drauf. Und was sagt er denn dann? Also da steckt eben, dass man solche Objekte zu gewissen, in gewissen Epochen immer wieder verbreitet, immer wieder verschenkt, dass das in jedem Haushalt ist. Also da steckt eigentlich alles drin auf eine Art. Und das ist natürlich auch, finde ich, ein sehr, für mich, also ist natürlich sehr subjektiv, aber ein sehr sinnlicher Zugang. Also ich glaube, dass man eben durch dieses Kleine, dieses Alltägliche ja viel mehr in intime Räume reingeht und in intimen Räumen passiert ja das Leben meistens. Und darum finde ich das eine sehr, also für mich zutreffende Art, eben große Dinge zu lesen, weil man nicht so, ich glaube, wenn man andersrum rangeht, also eben über die große Geschichte, über die großen Konzepte, dann wird es eben schwieriger, nah an die Leute ranzukommen. Also ich finde, so bleibt man eben trotzdem sehr nah am Menschen dran und das ist einfach das, was mich mehr interessiert.
Was verbindet Frauen und der Teller über ein kompliziertes Verhältnis? Das Buch, gerade erschienen im Residenzverlag, Der Teller von Annabel Hirsch, kostet 15 Euro, ist eine ja historische Einordnung und vor allem auch, wie ich finde, ein Appell an den Genuss. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.